Deutschlandfunk, eine Welt.
Mit Manfred Götzke, schön, dass Sie zuhören. Rente mit 63. In China ist das keine Verheißung, sondern eine Zumutung, denn momentan gehen da Männer schon mit 60 in Rente und Frauen mit 55. Aber da auch China überaltert, wird sich das bald ändern. Wir berichten über das Rentenpaket Fernost. Außerdem geht es bei uns um die nahende US-Wahl. Wir beleuchten die Tücken und Ungerechtigkeiten im amerikanischen Wahlsystem. Und wir sagen Ihnen, warum deutsche Autokonzerne, die in Mexiko fertigen, große Angst vor Trump haben. Außerdem besuchen wir den größten Markt für Secondhand-Klamotten in Afrika, wo tonnenweise Altkleider aus Deutschland verkauft werden. Immer ältere Rentner stehen immer weniger einzahlenden Arbeitnehmerinnen gegenüber. Ein Problem nicht nur in Deutschland, wo sich die Ampelkoalition ja zurzeit beim Rentenpaket 2 behagt. Auch die chinesische Gesellschaft hat ein Demografie- und Rentenproblem, das wohl noch deutlich heftiger sein dürfte als das deutsche. Denn China hat momentan mit das niedrigste Renteneintrittsalter der Welt. Frauen können je nach Beruf bisher mit 55 oder 50 in Rente gehen, Männer mit 60. Das soll sich jetzt aber ändern. Schrittweise über die nächsten 15 Jahre wird das Eintrittsalter ab Januar erhöht. Während viele Bürger sich darüber beschweren, halten Experten diesen Schritt für längst überfällig, wie Benjamin Eisel erfahren hat.
Ein Laden in der Stadt Mile im südchinesischen Landesteil Yunnan. Besitzerin Dai Xiaomin verkauft Tee, Zigaretten, Dinge des täglichen Bedarfs und liefert diese auch nach Hause. Die 36-jährige Unternehmerin wäre gerne mit 50 in Rente gegangen, doch daraus wird nach den neuesten Plänen der Regierung nichts. Na klar würde ich gern früher in Rente gehen, dann kann man länger Rente beziehen. Nun ja, das ist staatliche Politik, aber am Ende ist so vieles noch unklar, wie gesund ich sein werde, wie viele Jahre ich wirklich Rente bekommen kann und was ich von dem zurückbekomme, was ich einbezahlt habe. Weil Dai Xiaomin selbstständig ist, zahlt sie freiwillig in die staatliche Rentenkasse ein, im Jahr umgerechnet etwa 1.300 Euro. Sie überlegt nun, ob sich das für sie überhaupt lohnt und ob sie aussteigen soll. Und damit ist sie nicht allein, was den Druck auf die leere Rentenkasse weiter erhöht. Für die meisten Angestellten stellt sich diese Frage nicht. Sie müssen zahlen. Ab 1. Januar verschiebt sich das Renteneintrittsalter in China alle paar Monate um einen Monat nach hinten. Mitte September erklärte Sozialministerin Wang Xiaoping die Rentenpläne auf einer Pressekonferenz in Peking. Bei Männern verschiebt sich das Rentenalter am Ende von 60 auf 63 Jahre. Frauen konnten bislang je nach Beruf mit 50 oder 55 Jahren in Rente gehen. In Zukunft werden es 55 bzw. 58 Jahre sein. Auch wenn Chinas Führung und Staatsmedien erklären, dass das aktuelle Renteneintrittsalter zu den niedrigsten in der Welt gehört und es keinen anderen Weg gebe. In den chinesischen Online-Netzwerken sorgt die Ankündigung für viel Unmut. Verständlicherweise, die meisten Chinesinnen und Chinesen arbeiten extrem hart. Tag und Nacht, an Wochenenden, es gibt nur wenige freie Tage und kaum soziale Absicherung. Auch wenn sie häufig sehr klein ausfällt, zum Teil nur wenige hundert Euro im Monat, die Rente ist für die Menschen in China eine wichtige Etappe im Leben. Unabhängig davon, dass viele nach dem Renteneintritt weiter arbeiten müssen, um sich das Leben in den teuren Städten finanzieren zu können. Doch die jetzige Reform dürfte erst der Anfang sein. Jahrzehntelang wurden Reformen verschleppt. Der Wirtschaftsboom der vergangenen Jahrzehnte habe verdeckt, dass China im sozialpolitischen Bereich oft ineffizient sei, so Katja Drinhausen vom Berliner China Think Tank Merix.
Vom Rentenalter, was jetzt gerade mühsam angehoben wird, gegen durchaus große Widerstände in der Bevölkerung, zu vielen sozusagen anderen Themen, sei es jetzt Binnenmigration oder eben auch Landnutzungsrechte, Eigentumsrechte, dass man da immer wieder sozusagen dieselben Reformrufe und Versprechen gehört, dokumentiert und niedergeschrieben hat, zum Teil aber jahrzehntelang nichts passiert ist.
China steht vor einem massiven demografischen Problem. Das 1,4 Milliarden Einwohnerland überaltert rasant. Die Bevölkerung schrumpft inzwischen. Trotz des Endes der Ein-Kind-Politik wollen junge Leute häufig keine Kinder mehr bekommen. Das Leben ist zu teuer, es gibt kaum Unterstützung vom Staat, dazu kommt eine Wirtschaftskrise. Gleichzeitig steigt die Lebenserwartung. Bis 2050, so Schätzungen chinesischer Experten, könnte es 500 Millionen Chinesinnen und Chinesen geben, die älter als 60 Jahre sind. Dazu sind die Kassen leer, nicht nur die der Rentenversicherung. Nach dem Ende der Boomjahre ist nun auch China ein Stück weit in der Realität angekommen, mit der sich andere Länder schon länger konfrontiert sehen.
Wie zum Beispiel Deutschland. In China, wo die Lebenserwartung fast so hoch ist wie in Deutschland, soll schrittweise die Rente mit 63 eingeführt werden. In wohl kaum einem anderen demokratischen Staat steht das Wahlsystem mit manchen Grundsätzen demokratischer Wahlen so sehr in Konflikt wie in den USA. Von gleichen Wahlen kann zum Beispiel keine Rede sein, weil der Präsident bzw. die Präsidentin nicht direkt, sondern über Wahlleute gewählt wird, zählt eine Stimme in Florida viel weniger als beispielsweise eine Stimme in Wyoming. Und bei der Wahl am 5. November geht es tatsächlich nur um 400.000 Stimmen in 7 Swing States. Das ist allerdings nur das eine Problem. Den Wählern wird es zudem schwer gemacht, denn in den meisten Bundesstaaten muss man sich ins Wählerverzeichnis eintragen lassen. In Florida und anderen republikanisch regierten Bundesstaaten wurden die Anforderungen dafür jetzt auch noch massiv erhöht. Julia Kastein über die Tücken des US-Wahlsystems am Beispiel von Florida.
Sasha Hernandez klingelt an einer Haustür in Kissimmee, einem Vorort von Orlando. Die 42-Jährige arbeitet für Mi Vecino, Spanisch für mein Nachbar. Die gemeinnützige linksliberale Organisation will vor allem Latinos zum Wählen animieren. Die machen rund 20% der Wahlberechtigten in Florida aus, aber ihre Wahlbeteiligung ist niedrig. Auch weil man sich vor der Stimmabgabe erstmal ins Wählerverzeichnis aufnehmen lassen muss. Anders als in Deutschland passiert das in den USA nicht automatisch. Die Tür bleibt zu. Sascha steckt einen Infoflyer in den Rahmen und läuft zum nächsten Haus. In diesem gepflegten Mittelschichtsviertel mit Palmen in den Vorgärten und SUVs vor den Garagen leben viele Puerto Ricaner mit US-Staatsbürgerschaft. Es ist schon das zweite Mal, dass Mi Vecino-Mitarbeiter hier anklopfen und nicht das letzte, sagt Mitbegründerin Devin Murphy Anderson. Wir müssen mehrfach mit den Leuten reden, bevor sie bereit sind, sich mit unserer Hilfe registrieren zu lassen. Wegen der persönlichen Informationen, die sie dafür angeben müssen. Entweder ihre Führerscheinnummer oder die letzten 4 Ziffern ihrer Sozialversicherungsnummer. Und da hören viele dann auf. Das Misstrauen gegenüber den Behörden und der Regierung ist hier sehr hoch. Seit der letzten Präsidentschaftswahl 2020 wurden in Florida wie in einigen anderen republikanisch regierten Bundesstaaten eine ganze Reihe von Gesetzen erlassen, die möglichen Wahlbetrug verhindern sollen. In seinem Staat gäbe es dafür null Toleranz, so Gouverneur Ron DeSantis.
Our tolerance for voter fraud in the state of Florida is zero.
Aber aus Sicht von Aktivistinnen wie Devin geht es den Republikanern vor allem darum, demokratische Wähler abzuschrecken.
The Republicans have used every single tool in their arsenal to suppress the vote in Florida and to make this state red.
Zum Beispiel müssten sich jetzt alle, die per Briefwahl abstimmen wollen, und das sind vor allem Demokraten, alle 2 Jahre neu registrieren lassen. Aber viele wüssten das gar nicht. Und Organisationen wie Mi Vecino drohen jetzt hohe Geldstrafen, wenn sie bei der Unterstützung dieser Wähler einen Fehler machen und beispielsweise die ausgefüllten Formulare im falschen Wahlbüro abgeben.
It is an absolute attack on our American democracy.
Es ist ein Angriff auf auf unsere Demokratie. Es untergräbt das Wahlsystem für so viele Amerikaner, die sowieso schon marginalisiert sind. Leute, die am meisten arbeiten müssen und am wenigsten Zeit haben, sich um diese Politik und diese Gesetze zu kümmern. Weil das Wählen an sich für viele schon so mühsam ist, bleibt wenig Zeit, sich mit einem anderen Aspekt des Wahlsystems auseinanderzusetzen. Der Präsident wird nicht direkt gewählt, sondern von Wahlleuten, dem sogenannten Electoral College. Eine Erfindung der Gründerväter und seither nicht mehr reformiert. Das Ergebnis, ein Wahlmann oder eine Wahlfrau im dicht besiedelten Florida repräsentiert deutlich mehr Menschen als ein sogenannter Elektor im ländlichen Wyoming. Also zählt nicht jede Stimme gleich viel. Das kann man unfair finden, sagt Devon. Aber Themen wie eine Reform des Wahlleutesystems sind so groß und so erdrückend und erfordern so tiefgreifende Veränderungen, dass es für viele Wähler einfach zu viel ist, sich auch noch damit zu beschäftigen. In Kissimmee hat Sascha bei 35 Grad im Schatten, 90% Luftfeuchtigkeit, nach anderthalb Stunden und vielen verschlossenen Haustüren endlich einen potenziellen Wähler getroffen, der auch mit ihr sprechen will.
Are you registered to vote?
Yeah, I'm registered.
Do you mind if I look you up?
Yeah, you can look me up. Well, I did it online the other day.
Henry Rivera hat sich sogar schon selbst online registriert.
It's a lot of Riveras. Oh, right there.
This one?
Yeah.
Sei ganz einfach gewesen, sagt der 42-Jährige. Mit Politik habe er eigentlich wenig am Hut und er würde meistens auch nicht wählen. Aber diesmal gehe es um große Veränderungen. Jede Stimme zählt und deshalb bin ich dabei.
Ja, aber eben nicht jede zählt gleich. Am 5. November, dem Tag der allen Prognosen nach sehr, sehr knappen US-Wahl. Julia Kastein berichtete. Mexiko ist trotz Drogenkrieg und Gewalt in den letzten Jahren einer der größten Investitionsstandorte für deutsche Autokonzerne geworden. Allein BMW und VW haben letztes Jahr 1,5 Milliarden Dollar investiert. Die Löhne sind niedrig und der wichtige US-Markt, der ist nebenan. Letztes Jahr gab es auch einen Produktionsrekord mit über 700.000 Autos, wovon der Großteil eben in den Norden exportiert wird. Aber genau das könnte jetzt zum Problem werden, denn sollte Donald Trump die Wahl gewinnen, könnte das Exportmodell zusammenbrechen. Er will nämlich massive Einfuhrzölle für Firmen einführen, die in günstigen Nachbarländern produzieren. Und er meint damit vor allem die Deutschen. Anne Dämmer über deutsche Autokonzerne und ihre Sorgen vor Donald Trump.
You'll hear the plan. I want German car companies to become American car companies. I want them to build their plants here.
Ich möchte, dass deutsche Autofirmen zu amerikanischen Autofirmen werden. Ich möchte, dass sie ihre Werke hier bauen, kündigte Donald Trump vor wenigen Wochen bei einer Wahlkampfveranstaltung im US-Bundesstaat Georgia an. Er drohte mit massiven Strafzöllen und die einzige Möglichkeit, diese Abgaben zu vermeiden, würde darin bestehen, dass ein Autohersteller die Autos in den USA baut. Eine Drohung, die deutsche Autobauer in Mexiko die bevorstehende US-Wahl durchaus mit Anspannung erwarten lässt. Mexiko ist der wichtigste Investitionsstandort der deutschen Wirtschaft in Lateinamerika. In den letzten 15 Jahren hat sich die Unternehmenszahl der hier ansässigen deutschen Unternehmen sogar verdoppelt. Inzwischen sind es rund 2100. Unter anderem haben auch die großen deutschen Autobauerwerke in Mexiko, VW, BMW, Mercedes und Audi. Das Unternehmen kündigte erst kürzlich neue Investitionen im Bereich der Elektromobilität an. Mexiko sei attraktiv für deutsche Firmen, betont auch der Geschäftsführer der deutsch-mexikanischen Industrie- und Handelskammer, Johannes Hauser.
Insbesondere mit dem Fokus auf den Export in die Partnerländer, mit denen Mexiko Freihandelsabkommen abgeschlossen hat über die letzten Jahrzehnte. Und da ist natürlich insbesondere das Abkommen mit den USA und Kanada von Relevanz. Mexiko teilt 3200 Kilometer Grenze mit den USA. 80% der gesamten Exporte Mexikos gehen in die USA.
Die deutschen Hersteller haben in ihren Werken im letzten Jahr mit 716.000 Pkw einen neuen Fertigungsrekord erzielt, wie ein Sprecher des Verbandes der Automobilindustrie im Interview mit der Welt jüngst erklärte. Neben den großen Herstellern haben sich in Mexiko auch hunderte Zulieferer etabliert. Für die Fertigung der Autos gehen einzelne Komponenten teils mehrmals über die Grenze, bis ein Fahrzeug in den USA oder Mexiko vom Band läuft. Das Freihandelsabkommen zwischen den USA, Kanada und Mexiko, TMEC, macht es möglich. Ein Abkommen, das Trump während seiner ersten Amtszeit als Präsident sogar selbst ausgehandelt hat. Trumps Vision einer Reindustrialisierung der USA könnte, wenn sie umgesetzt wird, bedrohlich für deutsche Autobauer werden, die eigentlich keinen Grund zum Klagen hatten. Anders als in Deutschland war in Mexiko von Stellenabbau keine Rede. Doch ganz so ernst müsse man Trumps Drohungen nicht nehmen, meint Hauser. Zum einen würde etwa die Erhebung von höheren US-Einfuhrzöllen für Fahrzeuge aus Mexiko einen Bruch des Freihandelsabkommens bedeuten. Abgesehen davon würde die Inflation steigen. Und selbst wenn ein Unternehmen gewillt wäre, sich in den USA niederzulassen, so wie es Trump vorschwebt, könnte die Personalfrage ein Problem werden. Genau wie in Deutschland gäbe es in den USA einen massiven Facharbeitermangel.
Denn wir stellen heute schon fest, dass also hier im Land ansässige deutsche Unternehmen ihren Schwesterfirmen in den USA Personal ausleihen müssen, um da Lücken zu füllen. Das zeigt ja schon, bis zu welchem Punkt das auch an Dramatik gewonnen hat in den USA.
Doch es sind nicht nur die US-Wahlen, die einen neuen Unsicherheitsfaktor für deutsche Unternehmen bergen. In Mexiko hat Andrés Manuel López Obrador kurz vor Ende seiner Amtszeit noch eine umstrittene Justizreform durchgepeitscht. Das hatte auf den Finanzmärkten für einige Unruhe gesorgt. Mit seiner Nachfolgerin Claudia Sheinbaum wird sie im nächsten Jahr aller Voraussicht in Kraft treten. Für ein deutsches Unternehmen und auch alle anderen, die bereits in Mexiko tätig sind, bedeutet dies, dass es bei rechtlichen Zweifeln möglicherweise einer anderen Prüfung und einem anderen Verfahren unterzogen werden muss als bisher. Und selbst bezüglich der Richter, die nach einem anderen System ausgewählt werden, besteht die Sorge, ob ihre Entscheidungen ausgewogen sein werden. Erklärt der mexikanische Wirtschaftsanalyst José Roberto Solano von der Finanzgruppe Monex. In Zukunft sollen die Richter vom mexikanischen Volk gewählt werden. Die Unabhängigkeit der Justiz und damit auch die Rechtssicherheit für ausländische Investoren sei in Gefahr, befürchten viele Beobachter. Am 5. November wird in den USA gewählt. Kamala Harris oder Donald Trump? Am Ende würden beide Kandidaten eine Herausforderung für den internationalen Markt, erklärt der mexikanische Wirtschaftsanalyst. Mit Harris würde es möglicherweise eine größere Handelskooperation geben und das Thema der ausländischen Direktinvestitionen einfacher vorankommen. Allerdings räumt sie in ihrer Agenda der Frage der Sicherheit und dem Umfeld, in dem sich das Land in Bezug auf den Handel befindet, Priorität ein. Ich glaube, mit Harris wäre es etwas einfacher, aber es gibt auch einige Herausforderungen. Auch der aktuelle Präsident Joe Biden hat am Ende den Protektionismus von Trump fortgesetzt und auf America First gesetzt. Das würde bei beiden Kandidaten wohl ebenfalls das Motto bleiben.
Deutsche Autokonzerne in Mexiko sind besorgt wegen Justizreform und vor allem der US-Wahl. Anne Demmer berichtete. Wenn alte Klamotten nicht auf dem Flohmarkt verhökert werden, landen sie ja sehr häufig in den Altkleidercontainern von Caritas und Co. Ein Teil geht dann in die Kleiderkammern für Bedürftige hier in Deutschland. Meistens landen sie aber in Afrika, in Kenia zum Beispiel. Dort werden die Altkleider in Bündeln angeliefert und überschwemmen da die Märkte. Den Gikomba-Markt in Nairobi zum Beispiel. Das mag im Sinne des Recyclings bestimmt sinnvoll sein, allerdings hat das Geschäft mit europäischen Altkleidern auch so seine Schattenseiten. Es steht nämlich im Verdacht, die afrikanische Textilindustrie zu zerstören. Aber ist das wirklich so? Karin Bench war für uns auf dem größten Markt für Altkleider in Kenia unterwegs.
Es ist bunt, laut und voll auf dem Gikomba-Markt in Nairobi. T-Shirts, Hemden, Hosen und andere Textilien hängen an hohen Holzständen. Hier gibt es alles aus zweiter Hand. Gikomba ist der größte Markt für Secondhand-Kleidung in Kenia. Der Markt sieht aus wie eine kleine Stadt. Die schmalen Wege zwischen den Ständen sind voller Menschen. Tausende Kunden kommen jeden Tag hierher. Und das nicht nur aus Kenia, sondern auch aus den Nachbarländern, aus Tansania und Uganda. Der Gikomba-Markt ist ein Magnet in Ostafrika für alle, die gebrauchte Textilien kaufen oder verkaufen wollen. Tausende Händler bieten hier jeden Tag ihre Waren an. Einer dieser Händler ist Alois Sway. Er steht auf einem selbstgezimmerten Holztisch und preist lauthals seine Waren an. Alois erzählt, dass er hier auf dem Markt seit langem gute Geschäfte macht.
Ich arbeite seit etwa 19 Jahren auf dem Gikomba-Markt. Ich verkaufe hier gebrauchte T-Shirts und Hemden. Ich bin auf die Second-Hand-Kleidung angewiesen und kann davon ganz gut leben.
Ein T-Shirt kostet 100 Kenia-Schilling. Das sind umgerechnet etwa 70 Cent. Das ist wenig Geld, auch für kenianische Verhältnisse. In einem Modegeschäft würde man dafür kein Kleidungsstück kaufen können. Doch es kommen nicht nur Leute mit wenig Geld auf den Gikomba-Markt in Nairobi, sondern auch junge Leute, die zum Beispiel andere Mode, andere Stoffe, andere Schnitte haben möchten. Eine Frau kommt zum Stand. Ihr Name ist Alice Mwangi. Sie ist auf der Suche nach Hemden, allerdings nicht für ihren Mann, sondern für ihre Kunden. Denn Alice ist selbst Händlerin. Sie verkauft die Hemden weiter, erzählt sie.
Ich habe diese hier ausgesucht. Meine Kunden werden sehr zufrieden sein. Man kann sehen, dass die Hemden eine gute Qualität haben.
Die Second-Hand-Kleidungsstücke, die auf dem Gikomba-Markt gekauft oder weiterverkauft werden, sind meist keine Kleiderspenden. Sie stammen von kommerziellen Textilhändlern, vor allem aus den USA, aus China und Großbritannien. Auch aus Deutschland, denn Deutschland ist einer der weltgrößten Exporteure von Second-Hand-Kleidung. Im vergangenen Jahr wurden gut 430.000 Tonnen Altkleider weltweit verkauft. Zunächst werden sie von Deutschland aus zum Beispiel in die Niederlande oder nach Polen gebracht. Von dort aus über die Häfen in Rotterdam und Danzig nach Afrika verschifft. In Kenia kommen die Altkleider dann als große Pakete an, fest verschnürt in dicke Plastikfolie. Hier in Kenia heißen sie Mitumba, Kleiderbündel. Nancy Ndungu ist Geschäftsfrau. Sie telefoniert gerade, hält ihr Handy ans Ohr und notiert gleichzeitig mit ihrem Kugelschreiber Zahlen in ein Notizheft. In ihrem kleinen Büro am Rande des Gikomba-Marktes stapeln sich Altkleiderpakete bis zur Decke. Ich bekomme die Kleidung aus aller Welt, auch aus Deutschland, erzählt Nancy.
Die Lieferanten sammeln in ihren Heimatländern Altkleider und denen kaufen wir sie dann ab.
Die Second-Hand-Kleidung verkauft Nancy dann weiter an die Händler auf dem Gikomba-Markt. Eine lange Händlerkette von Deutschland nach Kenia. Doch die Textilflut sorgt auch für große Probleme. Und die zeigen sich ganz in der Nähe. Der Fluss hinter dem Gikomba-Markt ist verstopft mit zusammengeknüllten Altkleidern, mit denen selbst hier niemand mehr etwas anfangen kann. Es sind vor allem Billigklamotten aus Synthetikfasern, aus der Fast Fashion, die nicht wiederverwertet werden können. Allein in Deutschland ist laut des Statistischen Bundesamtes innerhalb von 10 Jahren die Menge an Textil- und Bekleidungsabfällen um rund 70% gestiegen. Und das spürt man bis nach Kenia. Mittlerweile gäbe es deutlich mehr qualitativ schlechte Altkleider, sagen Händler auf dem Gikomba-Markt. Diese unbrauchbaren Second-Hand-Klamotten landen dann auf wilden Müllhalden, verschmutzen die Landschaft oder vermüllen die Straßenränder. Kenia gehörte früher einmal zu den afrikanischen Ländern, in denen es eine florierende Textilindustrie gab. Viele Stoffe wurden hier hergestellt. Im Laufe der vergangenen Jahre sind allerdings viele Jobs in der kenianischen Textilbranche verloren gegangen, kritisiert Witness Beke von der Recyclingorganisation Africa Collect Textiles.
Unsere lokale Textilindustrie ist in Teilen eingebrochen, weil sich die meisten Leute für Second-Hand-Kleidung entschieden haben. Denn die ist viel billiger. Es gab mal eine große Vielfalt, die gibt es jetzt nicht mehr.
Doch die Second-Hand-Mode bietet auch Chancen. Rund um den Gikomba-Markt sind tausende neue Jobs entstanden. Zum Beispiel in Wäschereien und in Nähstuben, in denen Kleidung umgenäht wird. Upcycling ist gerade ziemlich angesagt in Kenia. Also aus Altkleidern neue Kleidung herstellen. Und Menschen, die wenig Geld haben, können sich hier Kleidung leisten. Second-Hand-Kleidung aus Deutschland in Kenia ist also beides. Fluch und Segen.
Fast Fashion auch aus Deutschland müllt Kenia zu. Karin Bench berichtete über die guten und die Schattenseiten des Altkleiderbusiness auf dem afrikanischen Markt.